macht mich einfach immer wieder mega dankbar, dass wir einfach so zusammenkommen können, Lieder singen können für Gott, in der Bibel lesen. Es ist für uns so selbstverständlich, aber es ist weltweit gesehen alles andere als selbstverständlich. Und das führt eigentlich auch gleich zum Thema von heute, heißt nämlich, ich bin zufrieden, trotz Mangel. Ich bin zufrieden. Mal die Frage an euch, von wem habt ihr diesen Satz zuletzt gehört? Noch nie gehört. Also es ist deutsch und heißt Zufriedenheit. Nein. Sonst, von wem habt ihr den gehört letztens? Er ist relativ selten. Das zeigt auch diese Umfrage. Ich höre ihn praktisch jedes Mal, wenn ich mit meinen beiden Großmüttern rede. Die sind jetzt 87 und 88 Jahre alt und haben schon so viel erlebt in ihrem Leben, so viel Schlimmes, so viel Schönes. Und irgendwie kommt das immer zuerst. Manchmal dachte ich, ja, vielleicht ist es einfach so eine Floskel, man sagt das halt so, wenn man mal über 80 ist. Aber wenn man ihr Leben kennt und sie kennt, wer sie sind, dann merkt man, nein, da ist wirklich etwas dahinter. Da ist eine Zufriedenheit, eben trotz Mangel. Und ich wünsche mir irgendwie, dass auch dieser Gottesdienst und allgemein unser Leben mit Jesus dazu beiträgt, dass wir zufriedener werden. Aber nicht einfach so, damit es uns etwas besser geht, sondern weil es eben sehr viel zu tun hat, auch mit Jesus, mit dem Glauben. Und ich glaube, grundsätzlich sind wir hier in Mitteleuropa oder in der Schweiz oder wie man das auch eingrenzen will, so in einer Unzufriedenheitskultur. Grundsätzlich, wenn man so fragt, ist, ja, es geht gut, aber. Und dann wird alles aufgezählt. Und natürlich gibt es Phasen im Leben, da ist wirklich vieles nicht gut und man kann nicht zufrieden sein, weil es einfach nicht gut ist. Aber ich glaube, grundsätzlich wird uns das schon fast antrainiert, dass wir unzufrieden sind. Dass wir nörgeln, dass wir irgendetwas finden, was nicht gut ist, wo wir mit dem Finger drauf zeigen können. Und da habe ich etwas gemerkt, dass wir meistens denken, oder ich sage jetzt einfach wir und denkt dann, ihr denkt ähnlich wie ich, wenn ich erstmal Pünktli habe oder bin oder sehe, dann bin ich zufrieden. Also wenn ich dann erstmal das erreicht habe oder wenn dann erstmal meine Ausbildung fertig ist oder wenn dann erstmal irgendwie, wenn ich mal geheiratet habe oder wenn ich, keine Ahnung was, dann bin ich dann zufrieden. Das ist irgendwie immer so abhängig von etwas von außen. Oder vielleicht auch umgekehrt, wenn ich erstmal in mir drin das spüre, dass ich zufrieden bin, erst dann kann ich sagen, ich bin zufrieden. Und wie so oft mache ich manchmal so die Probe aufs Exempel und gebe einfach so den Titel meiner Predigt mal bei Google ein und schaue mal, was so rauskommt. Ist oft noch recht spannend. Also habe ich eingegeben, ich bin zufrieden und Mangel. Oder zuerst einfach, ich bin zufrieden. Und so die ersten 30.000 Suchergebnisse waren eigentlich meistens esoterische Angebote, Yogakurse, ihr kennt die Bilder, oder so ein schöner Sonnenuntergang oder so ein schöner Baum und die Sonne genauso im Zentrum und dann so eine Person in totalem Frieden oder so in einer Yoga-Position oder was auch immer. Ein Bild, das so eben diese Zufriedenheit ausstrahlt und alles ist gut, alles ist so in Balance und alles ist im Lot. Und wenn man dem mal etwas auf die Spur geht, merkt man, meistens, also ich habe jetzt nicht eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, aber einfach so grundsätzlich geht es immer darum, ich habe so 2-3 Kursbeschreibungen gelesen, finde den Frieden in dir drin. Also wenn du in dir drin zufrieden bist, dann kann rundherum geschehen, was will, du bleibst zufrieden. Und wie findest du diesen Frieden? Eben indem du dich selbst findest, indem du dich selbst auf dich selbst konzentrierst, indem du in dir selbst ins Lot kommst. Und ich glaube, in der Bibel sehen wir das gleiche Ziel, eine Zufriedenheit, aber einen anderen Weg dorthin. Und zwar ein Weg, der nicht in mir drin beginnt, sondern der außerhalb von mir beginnt. Nämlich bei Jesus Christus. Und das finde ich mega spannend. Wir schauen uns heute so das Ende des Philipperbriefs an, ein Brief, den der Apostel Paulus an Christen geschrieben hat im Norden von Griechenland. Und dort geht er auf dieses Thema ein. Und das Spannende an solchen Briefen ist ja, es sind Briefe. Klingt simpel, ist aber ganz gut zu wissen. Denn ein Brief ist nur eine Seite der Konversation. Vielleicht wart ihr auch schon mal im Zug oder im Bus und habt euch genervt darüber, dass ihr nur eine Seite der Konversation mitgehört habt. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel und wir machen dann so eine Übung. Das Gespräch geht so, also die Hälfte, die ihr hört. Ja schon, aber wieso hat er das gesagt? Ich kann ja auch nichts dafür, dass Jenny... Komm, vergiss es. Piep, piep, piep. So, und jetzt die Frage an euch. Was wisst ihr alles über diese Person? Über den Konflikt? Über Jenny? Was habt ihr herausgefunden? Ist noch die Frage, ist es ein Er oder eine Sie? Könnte beides sein, oder? Ist es ein Männerkonflikt oder ist es ein Konflikt zwischen einem Paar? Was sonst? Irgendetwas ist da passiert. Also die Jenny ist ein rotes Tuch für diese Person, die da hier spricht. In ihren Augen, ja. Welche Lösung sieht diese Person für den Konflikt? Ja, also das hat keinen Sinn. Also es gibt eigentlich keine Lösung. Also ihr seht, nur durch drei Sätze hat sich wie eine Welt aufgetan. Ihr habt vor eurem inneren Auge diese Person gesehen. Einige haben wahrscheinlich eine Frau gesehen, andere einen Mann, der dann mit dieser Person gestritten hat am Telefon. Und es geht über irgendeine andere männliche Person und dann diese Jenny. Also es ist so ein ganzes Konstrukt, das euch hier vor Augen kommt. Einfach nur durch drei Sätze. Jetzt der Brief an die Philipper hat vier Kapitel, ist einer der kürzesten Briefe im Neuen Testament. Aber das sind vier ganze Kapitel mit ganz vielen Sätzen, die uns etwas zeigen über die Beziehung von diesem Apostel Paulus und diesen Christen in Philippi, die uns etwas zeigen über die Welt, in der diese Menschen lebten, die uns etwas zeigten über ihre Beziehung zu Gott und wo es vielleicht dort noch happerte in den Augen von Paulus, die uns etwas zeigt darüber, was sie in ihrer Welt für einen Unterschied gemacht haben und wo auch nicht. Also wenn ihr... Oder ich will euch mit dem einfach auch ermutigen oder ermuntern, wenn ihr in der Bibel lest und wenn ihr dann zu diesen Briefen kommt, da gibt es ja so diese Lesetechnik, die nennt sich so Instagramismus, oder? Also der liest eigentlich nur, weil er so einen Vers finden will, so, das ist mein Vers, wow, der hat mich angesprochen und dann nimmst du den raus und klebst ihn dir an die Wand oder irgendwo hin und das ist dann dein Vers, der da einfach so aus dem Kontext rausgenommen wurde und für dich eine Bedeutung hat. Und das kann auch manchmal gut sein. Aber ich möchte euch ermutigen dazu, wenn ihr diese Briefe lest oder auch sonst der Bibel, dass ihr probiert mit diesem Konversationsohr zu lesen oder Auge zu lesen. Also zu sehen, was will er ihnen sagen oder was erfahre ich da drin eigentlich über, wie das damals war? Oder was kann ich durch das, was diese Leute gelernt haben, auch für mein eigenes Leben lernen? Und jetzt hier am Schluss des Philipperbriefs erfahren wir ganz viel über diese Beziehung von Paulus und diesen Menschen in Philippi. Und die Situation ist die, Paulus ist im Gefängnis, weil er an Jesus Christus glaubt und weil er seinen Mund nicht gehalten hat, sondern auch darüber gesprochen hat und das einigen nicht gefallen hat. Er ist nicht im Gefängnis in Philippi, dort war er auch mal im Gefängnis, aber er ist im Gefängnis in Rom. Und er schreibt aus Rom diesen Brief nach Griechenland. Und jetzt hört mal den Schluss dieses Briefs. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart. Aber eine Zeit lang hattet ihr ja gar keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philipper am Beginn meines Dienstes, damals, wisst ihr noch, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonik habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir liegt vielmehr daran, dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt. Im Augenblick habe ich übrigens alles, was ich brauche. Ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Diese Gabe ist wie der Duft eines Opfers, das Gott sehr erfreut. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Grüßt alle Gläubigen, alle, die Jesus Christus für sich ausgesondert hat. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Auch alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen, besonders die, die im kaiserlichen Dienst stehen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. So, und jetzt die gleiche Übung mit dem Stück. Was habt ihr herausgefunden? Einiges wurde explizit gesagt, anderes so angedeutet. Wie ist diese Konstellation? Also die haben den Paulus finanziell unterstützt, haben ihm Geld geschickt. Und wie haben sie es ihm geschickt? Genau, der Name wurde ihr genannt Epaphroditus. Durch das, was Epaphroditus von euch überbrachte, also wenn man dann die antiken Verhältnisse kennt, weiß man, dieser Epaphroditus hat nicht weniger als sein Leben riskiert, um erstens mal überhaupt diese gefährliche Reise nach Rom zu machen. Reisen in dieser Zeit war nicht einfach so easy, chat, oder? Das war hart. Viele sind gestorben auf Reisen. Plus hat er den ja nicht besucht in einer schönen Villa, sondern im Gefängnis. Das heißt, die Leute wussten, das ist auch einer von denen. Also er begab sich auch in Gefahr, vielleicht selber im Knast zu landen. Und der hat das Risiko auf sich genommen und ist gegangen. Einfach um diese Liebesgabe, könnte man sagen, zu bringen. Also eine unglaubliche Verbundenheit. Was habt ihr sonst noch herausgefunden? Genau. Ja. Das ist eben auch etwas, da weiß man nicht, was das heißt. Heißt das, dass sie kein Geld hatten? Heißt das, dass sie niemanden schicken konnten? Heißt das, dass sie vielleicht, es gibt auch Anzeichen darauf, dass es da richtig Krach gab in der Gemeinde? Vielleicht war das auch ein Grund, warum sie nicht konnten oder nicht wollten oder einige nicht wollten und andere schon, wer weiß. Genau. Aber sie haben es dann getan. Sonst noch etwas? Soll ich? Mhm. Mhm. Ja, genau. Er ist zufrieden. Stellt euch das mal vor. Er sitzt im Knast und sagt, ich bin zufrieden. Eigentlich hätte ich nur diesen einen Satz heute sagen können und sagen können, nehmt das nach Hause und denkt darüber nach. Oder? Nur schon das ist crazy. Und du hast es auch noch erwähnt, er hat gelernt, zufrieden zu sein. Dass er jetzt zufrieden ist, ist das Resultat eines Prozesses, eines Weges, den er gegangen ist. Nicht einfach so. Ja, was habt ihr sonst noch herausgefunden? Also irgendwie scheint... Ja. 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 Zumindest nicht hier, als er diesen Brief schreibt. Wir haben andere Briefe, die er an andere Gemeinden schreibt, zum Beispiel 2. Korintherbrief, wo er sagt, ich bin fast verzweifelt. Oder täglich plagt mich die Sorge um die vielen Gemeinden, die ich gegründet habe. Also er war nicht so einer, der einfach so free-floating, also unabhängig von allen Gefühlen und so, den hat gar nichts gestört. Nein, der war wirklich im Leben drin, also definitiv. Aber eben, er hat gelernt, in dem drin zufrieden zu sein, trotz Mangel und wir müssen auch sagen, trotz Überfluss. Denn das ist etwas, kannst du mir mal den Vers 11 zeigen? Das ist etwas, was mich ziemlich, Vers 12. Das ist etwas, was mich ziemlich irgendwie zuerst genervt hat oder auch einfach bewegt hat. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Und vorher sagt er eben, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Und jetzt sagt er hier, ich weiß, wie ich mit Überfluss umgehen muss. Und jetzt aus unserer Perspektive denken wir meistens, ja, wir müssen, also wenn wir dann mal richtig arm sind oder wenn wir dann mal irgendwo wohnen, wo wir vielleicht nichts haben, dann müssen wir lernen, mit dem umzugehen. Aber jetzt, das wissen wir ja, das kennen wir ja, kein Problem. Könnte es vielleicht auch sein, dass wir auch lernen müssen, mit einer Wohlstandsgesellschaft, die wir hier haben, umzugehen? Vielleicht können wir das gar nicht. Also anscheinend können wir es nicht sehr gut. Denn sonst würden viel mehr Menschen sagen, ich bin zufrieden, trotz Überfluss. Aber wir sind unzufrieden wegen Überfluss. Weil wir so viel haben, denken wir immer, wir müssen noch mehr haben. Ich sage das jetzt einfach so allgemein, nicht ihr und so, aber wir. Aber vielleicht auch wir. Vielleicht müssen wir das auch wieder ganz neu lernen, mit Überfluss umzugehen. Oder vielleicht auch damit wenig zu haben oder weniger zu haben als andere. Weil so eine Wohlstandsgesellschaft führt fast automatisch zu Futterneid, Eifersucht. Schau mal, der hat solch ein Auto und wir haben nur das. Oder schau mal das Haus von denen an und wir. Oder dann auch umgekehrt. Schau mal, wie die wohnen, zum Glück. Also ich könnte nie so wohnen. Oder Kennt ihr solche Gedanken? Das sind, glaube ich, auch ganz elementar, worum es hier geht. Und mir ist beim Wort zufrieden etwas aufgefallen, nämlich dass das Wort Frieden drin ist. In zufrieden ist Frieden drin. Und der Paulus, der hat gerade ganz kurz vorher, bevor er das geschrieben hat, im Vers 7, hat er geschrieben, nachdem er gesagt hat, hey, all eure Sorgen, werft sie auf Gott, schmeißt sie ihm hin. Und er kümmert sich um euch. Und dann sagt er als nächstes, und sein Frieden, der alles Denken übersteigt, wird euer Innerstes erfüllen. Und an dem knüpft er dann an, weiter unten mit der Zufriedenheit. Also, wenn wir wirklich sagen wollen, ich bin zufrieden, dann müssen wir diesen Frieden bei Jesus suchen. Beim Friedensbringer. In einem anderen Brief hat Paulus dann geschrieben, im Römerbrief, Kapitel 5, schreibt er, er ist unser Friede. Weil er hat Frieden gemacht zwischen Gott und den Menschen. Und durch ihn bekommen wir diesen Frieden. Und dann sagt er hier in Vers 12, ich bin in alles eingeweiht. Der hat alles kennengelernt. Und das Wort, das er hier braucht, also in der Ursprache in Griechisch, heißt eigentlich, es ist ein Geheimnis, aber jemand hat mich darin eingeweiht. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo seid und alle Leute wissen, worum es geht und du bist so, du nicht. Die sind alle eingeweiht. Oder vielleicht bei einer Überraschungsparty oder alle sind da mit erwartungsvollen Augen und du... Und du weißt von nichts und plötzlich merkst du, ah, es geht um mich, und die sind alle hier wegen mir. So, dieses Eingeweihtsein. Und Paulus weiß, er ist von Gott eingeweiht in das alles. Aber er sagt nicht, das ist ein Geheimnis, das nur ich kenne und ihr müsst halt selber schauen, wie ihr dazu kommt. Er sagt, nein, das ist ein offenes Geheimnis. Denn ich sag's euch, wie es geht. Ich sag's euch, wie ihr zu dieser Zufriedenheit kommt. Nämlich Vers 13. Und das wäre jetzt vielleicht dieser Satz, wenn ihr jetzt mit dem Instagramismus durch diesen Artikel scrollt, würdet ihr vielleicht nur diesen Satz nehmen. Der ist weltberühmt geworden. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Oder in verschiedenen Übersetzungen. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Das kannst du einfach so rausnehmen und das ist ein schöner Satz und hat viel Wahrheit drin und du kannst viel Stärke aus dem ziehen. Aber wenn wir das in dem drin sehen, wo er es schreibt, er zählt auf, was er alles erlebt hat. Und dann sagt er, in allem ist das nicht einfach alles, alles gemeint, sondern in dem allem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, Überfluss, Mangel, Sattsein, Hungern, in dem allem kann ich bestehen durch den, der mich stark macht. Und das ist Jesus Christus. Also er sagt, ich kenne das Geheimnis und im nächsten Satz verrät er das Geheimnis. Weil es ist keines mehr. Seit Jesus Christus auf dieser Welt herumgelaufen ist, ist es keines mehr. Dass durch ihn wir die Kraft bekommen, um ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Um ein Leben zu leben, wo wir eben zufrieden sein können. Ohne diese Zufriedenheit in uns drin irgendwo suchen zu müssen, wo sie wahrscheinlich relativ selten vorhanden ist. Sondern wo wir wissen, dass wir sie außerhalb von uns suchen müssen, nämlich bei Jesus. Der aber dann auf wundersame Weise, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen oder anvertraut haben, eben nicht mehr außerhalb ist, sondern er sagt, ich wohne dann in euch. Also das heißt, die Zufriedenheit ist dann doch irgendwie in uns, aber nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Das finde ich mega. Irgendwie schwierig zu erklären. Und ich glaube, man merkt es auch bei ihm, bei Paulus. Es ist wie diese Einladung, ihr müsst das selber erfahren. Ihr müsst das selber euch auf die Suche machen nach diesem Jesus, nach diesem Frieden, nach dieser Zufriedenheit. Und es gibt hier nirgends einen Imperativ. So, mach das und mach das und mach das. An anderen Stellen schon, wo es darum geht, dass die Leute miteinander auskommen sollen und einander helfen sollen, ihre Konflikte zu bereinigen. Aber hier erzählt er einfach von sich, was er gelernt hat durch Gott in seinem Leben und lässt das einfach so stehen. Und er sagt, schau mal, ich bin sowas von überzeugt davon, dass Gott mit seinem Reichtum, den er hat, alles, was ihr braucht, euch geben wird. Alles, was ihr braucht, denkt man, ja, ja, ich weiß schon, was ich brauche. Das und das und das. Aber die Liste ist vielleicht nicht deckungsgleich mit der Liste, die Gott hat über unser Leben. Vielleicht denkt er, dass wir ganz andere Sachen brauchen, als wir denken, dass wir sie brauchen. Und deshalb sagt er, er wird nach seinem Reichtum alles euch geben, was ihr braucht. Weil er weiß, was ihr braucht. Also Paulus ist unabhängig von den Umständen, aber er ist total abhängig von Jesus. Und ich glaube, das ist so diese Vision, das ist so dieser Zustand, auf den er uns auch hin motivieren will. Und ich möchte jetzt mit euch, du kannst ein bisschen Musik laufen lassen, André, und nehmt euch Zeit, nehmt euer Handy hervor oder einen Zettel oder was auch immer und schreibt mal eure Umstände auf, im Sinne von, wo habe ich Überfluss, wo habe ich Mangel. Manchmal tut das gut, muss sich die Realität vor Augen zu halten. Manchmal lässt man sich, die Optimisten, die lassen sich zu fest von ihrem Überfluss beeinflussen, oder? Die denken, Probleme, ich kenne ganz viele Leute, die Probleme haben, aber ich selbst. Ja, schon. Ja. Und die Pessimisten oder die anderen, die sehen nur ihren Mangel und die denken, ach, ich bin der ärmste Mensch der Welt und sie übersehen den Überfluss, der in ihrem Leben ist. Also nehmt euch mal so etwa 3, 4, 5 Minuten Zeit, um eure Überfluss- und Mangelliste zu machen. Und nachher gehen wir dann von dort weiter.